ARD.
Die allerbeste Chance, in Fossil zu sehen, sind Einkaufszentren oder der BER-Flughafen. Der BER-Flughafen ist komplett mit Treuchtlinger Marmor ausgekleidet. Das ist ein Kalkstein aus der Jurazeit und da sind drin Ammoniten und die können schon so auch 15 cm groß sein. Dann findet man relativ häufig Belemniten, das sind Donnerkeile, die sind dann auch so als schwarze Striche im Fußboden. Dann sieht man sehr oft hässliche Flatschen, die manchmal wie rund aussehen. Das sind dann versteinerte Schwämme.
Hat ja auch keiner gesagt, dass Fossilien immer schön sein müssen.
Absolut, ja. Aber es gibt für jeden einen Liebhaber.
Wissenswerte. Ein Podcast von RBB24 Inforadio.
Berlin war einmal Ozean, später Eiswüste. Und Spuren davon liegen noch heute im Boden der Hauptstadt. Fossilien, steinerne Souvenirs der Erdgeschichte. Sie erzählen von tropischen Meeren, Eiszeiten und Tieren, die längst ausgestorben sind. Und viele dieser Relikte liegen gar nicht in Glasvitrinen im Museum, sondern direkt unter unseren Füßen. Welche Spuren die Erdgeschichte im Boden der Hauptstadt hinterlassen hat und was sie uns über das Leben von damals verraten, darüber sprechen wir jetzt in den Wissenswerten im RBB24 Inforadio. Ich bin Anna Korwis, schönen guten Tag. Und mein Gast heute ist Andreas Rassouli, Paläontologe und Leiter der Fossiliensammlung am Berliner Naturkundemuseum. Herzlich willkommen.
Hallo, ich freue mich hier zu sein.
Sie haben mir erzählt, Sie haben schon als Kind Ihre Umgebung nach Fossilien abgesucht. Wie war das denn so damals, als Sie als kleiner Junge irgendwo in Oberbayern im Boden gewühlt haben?
Ja, als dreijähriges Kind hat das so ein bisschen angefangen. Ich würde sagen, die ersten Ideen kamen mit den Büchern von meinem Bruder und dann hatte ich Glück, dass wir 500 Meter hinter dem fossilen Muschelriff in den Bergen gewohnt haben, wo wir dann eben öfters mal Ausflüge hingemacht haben und auf dem Boden dann quasi die Fossilien nur zum Raussuchen rumlagen. Und da war eigentlich dann schon klar, ich will Paläontologe werden.
Wissen Sie noch, was Ihnen da so durch den Kopf gegangen ist? Also haben Sie sich damals schon versucht vorzustellen, wie die Welt zur Zeit dieses Fossils ausgesehen haben mag?
Ja, also ich denke natürlich neben den Dinosauriern Mammuts, das als Kind natürlich immer sehr spannend empfunden wird, fand ich das dann aber auch sehr toll, mir zu überlegen, dass in den Alpen, in den Bergen auf 600 Meter Höhe Muschelriffe aus tropischen Meeren zu finden sind, die eben nicht mehr im Wasser sind, sondern zu Stein geworden sind. Und diese Verwandlung, aber auch mir vorzustellen, wie sah die Umwelt damals aus, wie haben die Tiere miteinander interagiert und wie ist die Veränderung zustande gekommen? Ich glaube, dieses Verändern, das hat mich sehr interessiert.
Also es hat die Fantasie ganz schön angekurbelt. Und dieses Interesse haben Sie dann ja auch zu Ihrem Beruf gemacht. Sie arbeiten seit 2017 am Naturkundemuseum hier in Berlin. Ist das eigentlich für Sie ein Traumjob oder sehnt man sich so als Paläontologe vielleicht doch eher nach irgendwie spektakulären Ausgrabungen in der Wüste Gobi?
Ja, ist absolut mein Traumjob. Ich kann jetzt jeden Tag praktisch mit den Stücken arbeiten. Ich kann mit den Wissenschaftlern reden, muss aber nicht selber die Daten analysieren.
Also Sie sind da eher Typ Sammler als Jäger und Sie sind ein sehr reicher Sammler, kann man sagen. Sie wachen über die Fossilien des Naturkundemuseums. Von wie vielen Objekten sprechen wir da eigentlich?
Also ich mache zusammen mit einem Kollegen die Sammlung Paläozoologie, das heißt, das sind alle Tiere. Und da haben wir 1,2 Millionen Objekte bei den Wirbeltieren. Das ist so ein bisschen mehr mein Gebiet.
1,2 Millionen?
Genau, 1,2 Millionen Objekte. Da ist alles dabei vom kleinen Mäusezähnchen bis hin eben zum 13 Meter großen Langhalssaurier. Mhm. Und dann kommen nochmal 1,2 Millionen Objekte bei den wirbellosen Tieren dazu. Da sind dann auch alles kleine Muscheln bis hin zu 2 Meter großen Ammoniten.
Ammoniten, das sind die, die aussehen wie Schnecken, aber gar keine sind, ne?
Genau, Ammoniten sind Kopffüßer, das heißt, die sind eher mit Tintenfischen und dem Nautilus verwandt als mit Schnecken, sind aber auch Weichtiere wie Schnecken, also sind schon grob miteinander verwandt.
Mhm. Wir wollen ja heute über die fossilen Schätze sprechen, die man mit ein bisschen Glück hier bei uns auch noch finden kann. Und dafür müssen wir so einen kleinen Ritt durch die Erdgeschichte unternehmen. Die Erde ist ja vor rund 4,5 Milliarden Jahren entstanden. Da stehen wir fossilientechnisch, glaube ich, ziemlich blank da. Was ist denn so das älteste Fundstück, was aus unserer Region stammt?
Also die ältesten Schichten, die in Berlin oder in der nahen Umgebung anstehen, sind aus der Triaszeit. Speziell in Rüdersdorf gibt es einen Steinbruch, der einzige Steinbruch östlich der Elbe aus der Triaszeit. Das heißt, es ist relativ einzigartig. Unterhalb von Berlin würde man auch die Triasschichten finden, aber unter Rüdersdorf drückt ein Salzstock die Schichten nach oben und deswegen kann man sie an der Oberfläche abbauen und dort sind sie auch seit, ich glaube, 750 Jahren abgebaut worden für Zement, Mörtel und einfach auch als Steine, Bausteine.
Das ist ja auch dieses Museumsdorf, ne, wo man selber auch buddeln kann.
Genau, da kann man eben unter Anmeldungen und Führungen auch klopfen. Wir waren mit der Universität auch ein paar Mal da und haben geklopft und das ist dann schon ganz interessant, weil man dort tatsächlich 240 Millionen Jahre alten Meeresboden sehen kann. Das sind dann wirklich Muschelpflaster, wo man eine Muschel neben der anderen und mit Schnecken sieht und genau diesen Meeresboden von vor 240 Millionen Jahren anfassen kann.
Genau, also diese Triaszeit, vielleicht können wir uns die ja nochmal so versuchen, vor Augen wieder auferstehen zu lassen. Das ist ja eine Zeit, die gehört zum Erdmittelalter. Sie haben eben schon gesagt, circa 240 bis 66 Millionen Jahre lang her. Wie kann ich mir das vorstellen? Wie hat es damals hier ausgeschaut? Wie hat es gerochen? Wie hat es sich angefühlt?
Zur Triaszeit gab es hier das Germanische Becken. Und das Germanische Becken war ein relativ flaches Meer, das war recht warm.
Was heißt flach? Wie tief war das ungefähr?
Vielleicht 100 Meter, manchmal aber auch weniger. Das Ganze ist auch öfters mal ausgetrocknet, war also auch relativ warm. Und wenn das Wasser dann am Verdunsten war, ist es auch salzig gewesen. Das heißt, es gibt Salz- und Gipsschichten. Das heißt, immer wieder sind auch alle Tiere ausgestorben, die da drin waren oder zumindest in gewissen Bereichen. Und dann gibt es immer wieder Momente, wo sich Pforten nach Osten oder nach Südwesten oder nach Südosten öffnen, Frischwasser wieder reinkommt und dann kommen von diesen verschiedenen anderen Meeren auch die Tiere natürlich mit. Zum Beispiel Ichthyosaurier, als dann die Meeresstände relativ hoch waren, konnten auch eben hochmarine oder eher hochmarine Tiere dort leben. Dann sind mal Pflasterzahnsaurier aus anderen Gegenden eingewandert.
Pflasterzahnsaurier?
Ja, die haben ganz interessante Kiefer. Da musst du dich so vorstellen, dass auf dem Kiefer ganz viele kleine Platten waren und auf der anderen Seite natürlich die Gegenteile, mit denen die dann Muscheln knacken haben können. Und die waren also sehr spezialisiert auf eine gewisse Nahrung. Und dann gab es auch noch Notosaurier. Das sind kleine Reptilien mit relativ langem Hals und spitzen Zehen, die eher Fische gefangen haben.
Also es war damals eine Zeit mit einem flachen und sehr warmen Meer. Also ich stelle mir da gerade so ein bisschen Karibik-Feeling vor.
Wenn man in Meeren schwimmen möchte, wo 2 Meter lange Reptilien mit spitzen Zehen sind, dann ja.
Ich überleg's mir noch. Aber ungefähr so von der Temperatur her.
Ja,
so ganz
es war deutlich wärmer.
Und quasi da, wo heute der Fernsehturm steht, schwammen damals vor 240 Millionen Jahren irgendwelche Meeresreptilien. So die klassischen Dinosaurier, an die jeder denkt, von denen können wir hier keine Spuren finden, weil die einfach im Wasser nicht klargekommen sind, oder?
Genau, Dinosaurier waren in der allergrößten Regel keine Marientiere. Das heißt, die haben am Land gelebt, vielleicht auch manchmal in Uferbereichen. Aber die findet man in den Schichten nicht. Außerdem 240 Millionen Jahren ist wirklich am Anfang der Entstehung auch der Dinosaurier. Das heißt, da waren die sowieso noch nicht so weit verbreitend und dominierend wie später dann.
Sie haben mir auch ein Fundstück aus Ihrer Sammlung mitgebracht.
Genau, ich habe eine Seelilie aus Rüdersdorf mitgebracht.
Die ist in so einem Kalkstein eingelassen. Ist das Kalkstein, oder?
Genau, korrekt. Ja. Das ist Kalkstein, aus dem eben auch Zement gewonnen und Mörtel gewonnen werden kann. Und Seelilien sind ganz interessant. Ich glaube, die meisten Leute kennen Seelilien nicht, weil die heutzutage eher in Tiefsee vorkommen. Damals waren die aber massenhaft überall verbreitet. Man redet richtig von Seelilienwäldern.
Und man muss dazu sagen, ich sehe das jetzt hier vor mir in diesem Kalkstein. Es sieht wirklich aus, als ob da eine wunderschöne Blume ihre Spur hinterlassen hat. Aber auch wenn das Wort in die Irre führt, die Seelilie ist ein Tier.
Die Seelilie ist ein Tier. Sie ist ein Stachelhäuter, ein Echinoderme. Das heißt, die nächsten Verwandten sind Seeigel, Seesterne, Seegurken und ähnliche Tiere. Anders aber als Seeigel haben Seelilien eine Wurzel, an der sie dann am Boden festgewachsen sind, einen langen Stiel und oben einen Kelch und Krone, der mit Armen besetzt war. Und die Arme konnten sie dann auch öffnen, um Plankton zu filtrieren oder eben bei Gefahr schließen. Und was interessant ist, wenn die Seelilien sterben, dann zerfallen die fast immer in alle Kleinteile. Also dass sie so vollständig erhalten sind, wie das Exemplar jetzt hier ist, ganz selten. Und wenn die in Einzelteile zerfallen, dann besteht der Stamm aus ganz vielen kleinen münzenförmigen Stücken. Und das wurde im Volksmund auch Hexengeld genannt. Weil es gibt Gesteine, die nur aus diesen Seelilienplatten quasi bestehen. Und wenn man das als Laie sieht und nicht weiß, dass die tierischen Ursprungs sind, dann sieht das natürlich aus wie eine kleine Münze.
Sie haben es eben schon gesagt, die Seelilie hat eine Wurzel, ist verankert gewesen, also im Boden. Und sie hat oben etwas, was wirklich wie eine Pflanzenblüte aussieht und hat auch einen Stiel. Also es sieht wirklich aus wie eine Pflanze, ist aber ein Tier. Was ich mich aber frage ist, hat man eigentlich irgendeine Ahnung, welche Farbe die gehabt haben mag? Weil die Welt der Fossilien ist ja eine ziemlich steingraue. Wenn man jetzt aber so Dokumentationen über die Erdgeschichte schaut, ist das immer alles sehr hübsch farbig gefasst. Wie geht man mit dem Thema Farben um in Ihrer Branche?
Ja, früher, als ich Kind war, so Ende der 80er, Anfang der 90er, waren Dinosaurier oft auch so grün oder braun, weil man dann an Krokodile gedacht hat oder was man eben damals dachte, die nächsten Verwandten sind. Man kann natürlich einmal sich die Farben herleiten, wenn man überlegt, wer tatsächlich die nächsten Verwandten sind. Und bei Dinosauriern sind das dann die Vögel zum Beispiel. Und wenn man sich Vögel heute anguckt, gibt es natürlich schwarze Raben, aber es gibt auch wahnsinnig bunte Exemplare. Das kann man auch auf Dinosaurier übertragen. Und man kann bei sehr, sehr, sehr gut erhaltenen Fossilien manchmal auch Farbstrukturen noch erkennen. Also bei Ichthyosauriern weiß man zum Beispiel, dass der Bauch...
Das sind diese Fischsaurier.
Genau, dass der Bauch eher hell war und der Rücken eher dunkel war, was natürlich auch Sinn macht. Wenn man irgendwie ein Räuber von unten kommt, dann ist es besser, wenn der Bauch hell ist und von oben ist es besser, wenn man dunkel ist. Und bei gefiederten Dinosauriern hat man auch Analysen gemacht und da kann man dann auch sagen, das war jetzt ein schillernder Dinosaurier oder hatte eher dunkle Töne oder eher helle Töne. Und da schreitet die Wissenschaft deutlich gut voran und was man früher noch für unmöglich gedacht hatte, ist jetzt auch möglich. Manchmal sieht man auch die Muster auf Schnecken von vor 200 Millionen Jahren.
Und wenn Sie sich quasi die Vergangenheit vor Ihr inneres Auge rufen, sehen Sie die dann farbig vor sich oder sind Sie von Ihrer Sammlung so grau geprägt, dass Sie das auch eher in Grauschattierungen
vorstellen? In meiner Vorstellung sieht das dann aus wie ein Korallenriff, also durchaus sehr bunt und lebensfroh.
Okay, dieses Erdmittelalter, über das wir gerade gesprochen haben, das hat ja vor 66 Millionen Jahren in einer Art Apokalypse geendet. Asteroideneinschlag, Klimawandel, Vulkanausbrüche und die Folge war ja auch so ein unvorstellbares Massenaussterben von 3/4 aller Tier- und Pflanzenarten. Wir müssen jetzt ein paar Millionen Jahre überspringen, weil wir da aus der Zeit wenig bis gar keine Überreste vorliegen haben. Und wir kommen zu der Zeit, die die Landschaft in unserer Region ganz maßgeblich geprägt hat, das Zeitalter der Eiszeiten.
Ja, genau. Also die letzte Eiszeit hat vor 12.000 Jahren geendet und war so vor 22.000 Jahren nochmal am Maximum. Und dann mehrere hunderttausende Jahre zurück gab es verschiedene Warm- und Kaltzeiten, die sich abgewechselt haben. Nach der Triaszeit, wenn man jetzt in den Untergrund guckt, sind tatsächlich massive Sandschichten. Und die Sandschichten kommen tatsächlich auch aus der Eiszeit. Und das prägt natürlich Brandenburg. Also wer mal irgendwo in Brandenburg unterwegs war, sieht, dass alles von Sand bedeckt ist. Und der Sand ist quasi der Abrieb von den Gletschern.
Zu Gast in den Wissenswerten von RBB24 Inforadio ist heute Andreas Rassouli. Er leitet die Fossiliensammlung des Berliner Naturkundemuseums. Sie haben mir mal erzählt, Sie stellen sich manchmal am Alexanderplatz vor, wie das hier vor Millionen von Jahren ausgeschaut hat. Wie hat es zur Zeit der Eiszeit denn am Alex ausgeschaut?
Ja, das kommt natürlich auch immer wieder darauf an, welche Eiszeit man nimmt. Aber man kann sagen, so vor 22.000 Jahren war das Eis hier so um die 200 Meter dick.
200?
Genau, das hat dann bis zur Kugel vom Fernsehturm gereicht. Und ein bisschen weiter südlich, wo die Gletscher dann geendet haben, da gab es dann die klassische Eiszeitfauna. Also Tiere wie Wollnashorn, Höhlenbär, Säbelzahntiger. Also da haben dann Mammuts in der Mammutsteppe rumspaziert. Das muss man sich sehr Grasland, buschig, karg vorstellen. Allerdings darf man nicht vergessen, dass Eiszeit nicht unbedingt heißt, dass hier viel Schnee lag, sondern das war hier eher eine trockene Region und die Kälte und das Eis kam dann halt eben eher von Norden nach Süden.
Aus Skandinavien.
Genau, aus Skandinavien, heutigen. Die Gletscher. Durchaus auch bis zu 200 Meter pro Jahr, also eine ganz schöne Geschwindigkeit.
Sind die hergerutscht quasi von Skandinavien aus?
Die sind hergerutscht und haben dann hier geendet. Und da, wo sie geschmolzen sind, haben sie dann Endmoränen hinterlassen, wie zum Beispiel die Müggelberge. Und später dann aber auch sowas wie das Berlin-Warschau-Urstromtal gegründet, wo eben dann die Wässer abgeflossen sind, die von den Gletschern geschmolzen sind, die jetzt heute ja wirklich massiv das Stadtbild bestimmen und natürlich auch unsere Stadtviertel den Namen geben, wie Kreuzberg, Prenzlauer Berg, die Anhöhen sind natürlich dann durch diese eiszeitliche Rinne entstanden, wo das Berlin-Warschau-Urstromtal dann durchgeflossen ist.
Das heißt, die Fossilien, die das Eis dann irgendwann freigegeben hat, das sind eigentlich zugezogene?
Ja, also was dann natürlich noch dazu kommt, ist, dass die Gletscher aus Skandinavien auf ihrem Weg, wie gesagt, so 200 Meter pro Jahr, Steine mitgeschliffen haben.
Das Geschiebe.
Heißt, das Geschiebe, genau. Und das finden wir tatsächlich überall in Berlin. Ob das jetzt in der Sandgrube im Grunewald ist oder in Tegel oder in Wäldern. Da findet man relativ viel Feuerstein zum Beispiel. Das ist so das, was man am einfachsten erkennen kann, der dann aus der Gegend von Rügen oder ähnliches mitgeschliffen worden ist. Aber man findet eben auch Geschiebe aus Schweden, die jetzt hier abgelagert worden sind. Man kann relativ genau sagen, dieser Stein kommt aus der Region in Schweden. Und dann kann man natürlich auch die Fließrichtung der Gletscher ganz gut rekonstruieren. Und wenn man sehr viel Glück hat, hat der Gletscher auch Fossilien mitgebracht. Und dann findet man zum Beispiel Trilobiten am Funkturm.
Was sind denn Trilobiten?
Trilobiten sind Dreilappkrebse.
Krebse,
die
okay.
Gehören zu den Arthropoden.
Ah, das sind die, die wie Asseln aussehen.
Genau, die sehen wie Asseln aus. Sind entfernt verwandt mit anderen Gliedertieren, wie zum Beispiel Krebsen. Aber sind vor 250 Millionen Jahren ausgestorben.
Und sind dank der Gletscher nur bei uns gelandet.
Und man kann nicht nur Trilobiten finden, man kann auch Ammoniten finden. Man findet ganz viel Schwämme. Ich habe zum Beispiel einen Kugelschwamm in der Sandgrube in Brandenburg gefunden oder einen Ausguss von einem Krebsbau, der auch ganz schick aussieht. Manchmal bauen Krebse ja sozusagen Wohnbauten, wo sie dann drin leben. Und wenn die dann mit Sediment zugeschüttet werden, kann sich das verhärten und dann kann man den finden. Und so einen habe ich zum Beispiel auch gefunden und der ist definitiv auch
aus dem Geschiebe. Den haben Sie persönlich gefunden?
Den habe ich persönlich gefunden, ja. In der Sandgrube in südlich von Berlin.
Darf man die eigentlich dann einstecken und mitnehmen? Oder durften nur Sie das, weil Sie eben arbeiten, was Sie arbeiten?
Ja, das habe ich als Privatperson mitgenommen. In der Regel ist es in Berlin so, dass es das Denkmalschutzgesetz gibt und dass potenziell alle geschichtlich oder wissenschaftlich relevanten Sachen im Untergrund der Allgemeinheit gehören. Also, dass man die Objekte dann dem Denkmalamt anzeigen muss und die entscheiden dann, ob das aufhebenswert ist oder nicht. Und in der Regel fragt das Denkmalamt dann natürlich bei paläontologischen Sachen uns, das Museum, die wissenschaftlichen Leitungen des Museums, ob das von paläontologischem Wert ist und dann wird entschieden, ob wir das behalten oder nicht. Meistens muss man aber sagen, wenn das jetzt eine Muschel, ein Trilobit oder ein Schwamm ist, dann ist das auch okay, das zu behalten. Wenn das jetzt irgendwas sehr Vollständiges oder Einzigartiges ist, dann hätten wir das natürlich schon gerne in der Sammlung und würden das den Wissenschaftlern bereitstellen wollen. Und man ist dann immer auf dem Etikett als Finder verewigt.
Ah.
Hat also auch was davon.
Hat man auch seine Spuren hinterlassen
für bis
in alle Ewigkeit.
Genau.
Sie haben vorhin schon umrissen, welche Tiere so unterwegs waren in der Eiszeit. Das waren ja, ich habe das Wort auch neu gelernt, das war eine Megafauna.
Genau.
Also Riesentiere, ne? Ja. Riesenhirsch. Wie groß war so ein Riesenhirsch eigentlich? Ich habe nicht so eine genaue Vorstellung.
Ja, also Megafauna gibt es heutzutage eigentlich noch in Afrika und früher war das fast überall auf der Welt verbreitet. Und Riesenhirsch, wir haben mehrere Geweihe bei uns an der Wand hängen. Die können absolut bis zu 3 Meter, 3,50 Meter in der Breite sein. Das heißt, die hätten sich auch in einem Wald hier nicht so gut zurechtgefunden. Und da kann man dann eben auch sagen, okay, das muss eine offene, weite Steppe gewesen sein, wo die gelebt haben.
Und Sie haben, glaube ich, aus dieser Zeit auch einen Baby-Mammut-Unterkiefer aus Spandau in Ihrer Sammlung, richtig?
Ja, genau. Das ist eins meiner Lieblingsstücke. Das ist tatsächlich so groß, wie wenn man zwei Hände so nebeneinander legt. Den kann man dann recht gut halten. Und auf der einen Seite ist sogar noch ein kleiner Zahn drin.
Oh, von einem Baby-Mammut.
Von einem Baby-Mammut, ja. Genau, ist natürlich irgendwie schade, dass das Tier gestorben ist. Aber es ist jetzt für die Ewigkeit bei uns aufgehoben und kann angeguckt werden. Also die meisten Fossilien in Berlin sind nicht vollständig, weil die in der Eiszeit in so einem Flusssystem begraben wurden und dann natürlich auch viel kaputt gegangen ist. Das heißt, man findet eher Fragmente von den Eiszeittieren. Aber immer mal wieder findet man auch vollständige Knochenteile. Ich weiß nicht, wir haben zum Beispiel einen Wollnashorn-Unterkiefer aus Neukölln.
Wollnashorn-Unterkiefer aus Neukölln.
Genau, oder okay. Einen ausgewachsenen Mammutzahn aus Charlottenburg.
Wie groß ist der dann?
Der ist dann schon wie so ein Leibbrot, würde ich sagen, so von der Größe her.
Das ist aber eher so ein 1,5 Kilo Brot, was Sie da
gerade mir gezeigt
haben. Das
ist schon ganz schön ordentlich, genau.
Okay, ein Mammutzahn, okay.
Oder Mammutstoßzahn vom Kurt-Schumacher-Damm. Also immer, wenn man in Berlin gräbt, gerade bei U-Bahn-Bauten oder ähnliches, da findet man in 6 Meter Tiefe den Rixdorfer Horizont. Also Rixdorf, was jetzt heute Neukölln heißt, war sozusagen die Lokalität, wo man früher relativ viel gefunden hat. Gerade als die in der Gründerzeit viele Bauten da gebaut haben, sind die halt oft auf diese Schicht gestoßen und haben da massenhaft Eiszeittiere rausgeholt.
Stichwort Mammut. Es gibt hier jetzt auch so Versuche oder Forschungsideen, Mammuts mit moderner Gentechnik wiederzubeleben. Was sagen Sie als Paläontologe eigentlich dazu? Ist das eine spannende Vision oder eher ein fragwürdiges Unterfangen?
Ja, spannend ist natürlich irgendwie schon und irgendwie wünsche ich mir natürlich auch mal einen Dinosaurier oder einen Mammut lebend neben mir zu sehen.
Praktisch. Naja.
Also mit einem Zaun dazwischen.
Genau. Ah,
mit dem Zaun. Okay. Aber praktisch ist es eigentlich Unsinn. Die Umwelt der Tiere gibt es nicht mehr und die wird man auch jetzt hier nicht mehr so wiederherstellen können. Ich denke, dass es besser ist, die Gelder in Projekte zu investieren, wo man Tiere, die jetzt vom Aussterben bedroht sind, zu schützen, anstatt Tiere, die ausgestorben sind, wieder herzuholen. Vor allem, wenn das Tiere sind, die schon seit so langer Zeit ausgestorben sind.
Gibt es eigentlich auch Tiere, die aus dieser Eiszeit raus bis heute überlebt haben?
Ja, also jetzt wieder in Berlin oder in Berliner Umgebung. Wölfe gab es damals natürlich auch.
Ja.
Und ich glaube, immer mal wieder kommen auch Elche nach Brandenburg. Das gab es hier auch auf jeden Fall.
Okay. So ein Mammutknochen von vor 20.000 Jahren, ist der eigentlich schon komplett versteinert, um dieses Namens Fossil würdig zu sein, oder?
Ja, leider nicht ganz. Das ist ein großes Problem für uns in der Sammlung. Also die Fossilien nennt man dann Subfossil. Sie sind sozusagen auf dem Weg der Fossilisation, aber wir haben sie quasi gestört, indem wir sie aus dem Boden rausgeholt haben. Und der Moment, wo man sie aus dem Boden rausholt, fangen Fossilien quasi langsam an zu zerfallen, wenn sie nicht jetzt aus hartem Stein sind. Und in der Sammlung sieht man das dann, dass die wie Holz arbeiten. Das heißt, die dehnen sich und strecken und kriegen Risse. Und am Ende, wenn man sie nicht gut pflegt, gehen sie auf lange Sicht kaputt. Das heißt, idealerweise entnimmt man sie dem Boden und bringt sie in Konditionen mit konstanter Luftfeuchte und konstanter Temperatur. Und das wollen wir jetzt schaffen, indem wir ein neues Sammlungsgebäude bauen, wo dann diese Konditionen da sind. Aber die sind natürlich jetzt seit der Öffnung des Museums in verschiedensten Räumen auch gelagert worden, die nicht perfekt waren. Das weiß man jetzt heute besser und deswegen wird das jetzt auch hier angegangen.
Okay, jetzt waren wir gerade in der Eiszeit und standen am Alexanderplatz und haben auf riesige Gletscher geschaut. Jetzt müssen wir mal weitergehen. Es wird wärmer, die letzte Eiszeit endet. Und dann kommen wir ungefähr so vor 10.000 Jahren an, glaube ich.
Ja.
Das ist dann doch auch die Zeit, wo der Mensch seine ersten Spuren hinterlassen hat, oder?
Ja, genau. Dann relativ bald, nachdem die Eiszeiten vorbei sind, sieht man dann die ersten Faustkeile. Ich glaube, im Tegeler Vlies sind die gefunden worden und die sind eben so 9.000 Jahre alt.
Und was für Keile? Wofür haben die
Faustkeile
gedient?
Ja, eher um Tiere zu zerlegen, okay, und dann zum Essen vorzubereiten. Und das ist dann sozusagen der erste Nachweis von Menschen in Berlin und in der Umgebung.
Wie groß ist denn die Chance, dass ich beim Spaziergang vielleicht wirklich mal über was Relevanteres stolpere als jetzt über einen abgenagten Hühnerknochen oder so?
Also ich glaube, man muss sich über die kleinen Dinge freuen. Entweder findet man eben Geschiebe oder wenn man Glück hat, ein Bruchstück von einem Knochen, vielleicht bei einer Baugrube oder sowas in der Richtung.
Also es ist jetzt nicht so das Mecker der Spezialitäten, aber mengenmäßig kann man schnell was finden.
Definitiv. Oder wenn man eben in Rüdersdorf ist und da bei einer Führung mitgräbt, dann findet man auf jeden Fall relativ schnell was. Und da hat man dann auch die Chance, einen kleinen Saurierzahn zu finden. Also nicht Dinosaurier, aber einen Notosaurierzahn.
Ja. Wo führt mich mein Spaziergang am besten hin, wenn es jetzt nicht Rüdersdorf werden kann, sondern wo kann ich denn sonst noch so fündig werden, wenn ich mich hier auf den Weg mache?
Also ich sage immer, der Feind der Paläontologen und Geologen ist die Vegetation. Das heißt, am besten irgendwo einen Ort, wo nicht viel Grünzeugs drüber wächst. Das heißt,
aber
das
auch kein Asphalt.
Genau, oder kein Asphalt. Aber eben sowas wie die Sandgrube im Grunewald.
Da oder, rollen die Kinder immer runter.
Genau, genau.
Ja,
oder
stauben
in
ein.
Tegel gibt es auch so ein paar offene Sandflächen. Das ist eigentlich das, wo man am besten Geschiebe finden kann. Um jetzt Eiszeittiere zu finden, müsste man schon graben. Und das ist natürlich nicht erlaubt. Oder man müsste irgendwie in einer Baugrube mal gucken. Aber natürlich der Einweisung und der Erlaubnis nur.
Ja, genau. An Baugruben hätte ich jetzt auch gedacht.
Ja. In Baugruben hat man zum Beispiel in den 90er Jahren am Potsdamer Platz und auch am Reichstag relativ viel Bernstein gefunden. Also man kann dann durchaus auch größere Mengen finden, wenn gerade eine Schicht oder eine Ecke angestoßen wird, wo das dann eben sich angereichert hat. Aber das ist eher zufällig. Also jetzt bei einem normalen Spaziergang werden die meisten Leute nicht viel finden, außer sie haben ein geschultes Auge und wissen, wo sie suchen müssen.
Sie meinten mal zu mir, der Flughafen wäre auch ein ganz guter Tipp
für
Fundstücke. Warum?
Also das ist tatsächlich die allerbeste Chance, ein Fossil zu sehen, sind Einkaufszentren oder der BER-Flughafen. Der BER-Flughafen ist komplett mit Treuchtlinger Marmor ausgekleidet, der
Fußboden. Treuchtling?
Treuchtlinger Marmor.
Treuchtling.
Aus Bayern. Und das ist ein Kalkstein aus der Jurazeit. Der ist wahnsinnig weit verbreitet, wird kommerziell überall verkauft. Und da sind drin Ammoniten und die können schon so auch 15 cm groß sein.
Mhm.
Dann findet man relativ häufig Belemniten, das sind Donnerkeile, die findet man zum Beispiel an der Ostsee am Strand. Die sind dann auch so als schwarze Striche im Fußboden. Dann sieht man sehr oft hässliche Flatschen, die manchmal wie rund aussehen. Das sind dann versteinerte Schwämme.
Hat ja auch keiner gesagt, dass Fossilien immer schön sein müssen.
Absolut, ja. Aber es gibt für jeden einen Liebhaber. Und dann gibt es manchmal noch Armfüßer, Brachiopoden. Das ist ein bisschen selten. Das sind Weichtiere, so ein bisschen ähnlich wie Muscheln. Und ganz, ganz selten kann man auch mal Nautilus finden. Das sind Kopffüßer, die in einer gekammerten Schale wohnen. Und die kann man da auch finden. Aber etwas seltener.
Finde ich ja eigentlich ganz schön, dass es am Flughafen, wo ja irgendwie Leute aus dem Urlaub zurückkommen mit ihren Souvenirs, auch so historische Relikte noch gibt.
Genau, die meisten Leute laufen wahrscheinlich dran vorbei, aber ich habe mal einen Blick auf den Boden gerichtet.
Gucken Sie eigentlich auch sonst eher so Richtung Boden oder gucken Sie wie die meisten Leute im Straßenverkehr eher so aufs Handy?
Eine Mischung aus beiden, aber ich glaube, mir fällt sowas schneller ins Auge. Ob irgendeine Form oder ein Anschnitt typisch für ein Fossil ist. Ich habe irgendwann mal entdeckt, zum Beispiel am Haus der Kultur in der Welt, gibt es angeschnittene Seeigel in der Wand.
Angeschnittene
Seeigel? Genau, das heißt, man sieht dann sozusagen nur die Silhouette von dem Seeigel, ohne dass die Stacheln erhalten sind natürlich. Und das, glaube ich, erkennt auch nicht jeder. Das ist nur, wenn man das schon mal gesehen hat und sich dessen bewusst ist.
Da muss ich mal drauf achten, wenn ich das nächste Mal, jetzt im Frühling macht man ja manchmal einen Spaziergang da entlang.
Grünlicher Sandstein ist das.
Grünlicher Sandstein. Ja, das habe ich mich sowieso gefragt. Sie haben hier vor mir auch noch eine kleine Dose. Da haben Sie auch noch Fundstücke, die Sie selber in Ihrer Freizeit gemacht haben, mitgebracht. Da hätte ich jetzt gedacht, winzige Kieselsteinchen. Ich hätte nicht geahnt, dass das ein Fossil ist. Was ist das?
Da bin ich nicht selber drauf gekommen. Das war bei der langen Nacht der Wissenschaften. Kam eine Mutter mit einem Kind zu mir und hat mir die Fossilien zum Bestimmen gezeigt. Und das sind Seelilien-Stielglieder und Seestern am Plättchen.
Mhm.
Und die kommen von einem Spielplatz aus Kreuzberg und ist relativ untypisch. Der Spielplatz hat eher Kiesel als Boden und nicht Sand. Und bin dann da hingegangen und habe mir das angeguckt und habe in einer halben Stunde ja, so 6, 7 Stücke gefunden. Das heißt, das ist wahrscheinlich ein Kies, der aus irgendeinem anderen Teil von Deutschland oder Europa dahin transportiert wurde, eben als Spielkies für den Spielplatz. Also eher was Menschengebrachtes als jetzt was Natürliches, aber auf eine Art sozusagen menschliches Geschiebe.
Wie ist es denn, wenn Sie das dann untersuchen, so ein Fossil, was für Fragen stellen Sie sich?
Also es gibt Forscher, die kommen wegen biologischen Fragen, das heißt, die fragen sich, wie hat das Tier gelebt, wie hat es ausgesehen, wie hat es gefressen, wie hat es sich fortgepflanzt. Das ist so diese eine Schiene. Dann kann man natürlich die Fossilien auch als geologische Objekte sehen, das heißt, wie sind sie zu Stein geworden, aus welchen Mineralien bestehen sie. Und man kann aber auch eine historische Dimension sehen. Also wir haben Fossilien, die Alexander von Humboldt in Südamerika gesammelt hat, bei uns in der Sammlung. Und dann kommen natürlich auch Historiker zu uns und wollen die Originaletiketten mit seiner Handschrift sehen, weil da vielleicht Hinweise drauf sind, wo er genau war oder warum er das gesammelt hat oder wie er das transportiert hat. Das heißt, es gibt eine Menge an Forschungsfragen, die wir heute auch noch gar nicht antizipieren können. Das heißt, es ist wichtig, die Fossilien in dieser großen Menge auch zu behalten, selbst wenn sie im Moment nicht beforscht werden, weil man nie weiß, was die Forschung in der Zukunft sozusagen bringt.
Wenn Sie in Ihrer Sammlung unterwegs sind, sehen Sie diese fossilen Tiere eher als Stellvertreter Ihrer Zeit oder sind es für Sie noch Individuen?
Ja, ich sehe die definitiv als Individuen. Das Spannende ist, man hat manchmal wirklich eine Schublade mit 500 Mal dem gleichen Seeigel. Und dann kann aber sein, dass der eine Seeigel einen Parasit drauf hat oder dass der andere Seeigel von einem Hai angeknabbert wurde. Das heißt, jedes Fossil ist ein Individuum und wenn das kaputt gehen würde, ist dieses Individuum unwiederbringlich verloren. Das heißt, auch jedes Individuum ist wichtig. Es ist nicht nur wichtig, von jeder der Art einen Repräsentanten in der Sammlung zu haben, sondern auch immer bestens möglichst viele gut erhaltene Exemplare, um was über die Population aussagen zu können, um über das Wachstum was aussagen zu können. Also es gibt wahnsinnig viele Forschungsfragen, die noch in der Sammlung versteckt sind.
Und jetzt sprechen wir inzwischen ja vom sogenannten Anthropozän, also davon, dass der Mensch selbst eine geologische Kraft ja auch geworden ist. Wenn jetzt Paläontologen in ein paar Millionen Jahren unsere Zeit jetzt untersuchen würden, was würden die von uns finden? Wäre das bloß Plastik oder doch was Gehaltvolleres?
Ja, das ist tatsächlich sehr spannend. Also die Definition des Anthropozäns ist von der Internationalen Stratigraphischen Kommission abgelehnt worden. Genau. Und zwar ist da immer das Problem, wenn man solche Begriffe neu begründet, dass sie stichhaltig sein müssen und eben auch noch in 100 Millionen Jahren gültig sein müssen. Und da gab es eben eine Debatte, was ist der Beginn des Zeitalters, wo der Mensch auch die Geosphäre sozusagen beeinflusst. Und da ist man sich noch nicht ganz einig. Aber ich glaube, es ist unbestritten, dass wir heute schon durch unsere Umweltverschmutzung, durch Atomwaffentests und durch unsere Bauaktivität definitiv beeinflussen, wie Leute in der Zukunft die Geologie sehen werden. Wenn wir uns jetzt vorstellen, in 10 Millionen Jahren gibt es uns nicht mehr und der Natur wird freien Lauf gelassen, dann wird Berlin vielleicht so ein bisschen im Sumpf versinken und bedeckt. Und dann kann man auf jeden Fall irgendwelche U-Bahn-Tunnelstrukturen, die dann natürlich verfüllt sind, finden. Vielleicht findet man irgendwelche Metallteile oder Plastik oder Metallschrott oder eben unsere Essensreste irgendwo noch erhalten. Das heißt, ich denke schon sehr stark, dass man gerade auch an so Orten wie Berlin später mal Fossilien finden werden kann von uns.
Wäre ja auch schön, wenn irgendwas Schönes von uns übrig bleiben würde, denke ich mir da.
Vielleicht auch irgendwelche schönen Statuen, ja.
Andreas Rassouli, vielen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank.
Fossilien sind nicht nur Museumsstücke, sie liegen oft direkt vor unserer Haustür. Darüber habe ich in den Wissenswerten im RBB 24 Inforadio gesprochen mit dem Paläontologen Andreas Rassouli, der die Fossiliensammlung des Berliner Naturkundemuseums leitet. Vielen Dank fürs Zuhören, sagt Anna Korwes.
Wissenswerte, ein Podcast von RBB 24 Inforadio. Wir lieben das Warum.